HR-Info. Redezeit.
Am Mittwochabend. Ist das Schnitzel in Deutschland zu teuer? Würden Sie gerne mehr Geld für Restaurantbesucher ausgeben, um Ihr Stammlokal zu retten? Das sind zwei der Fragen, um die es heute Abend gehen soll. Wir sprechen über die Gastronomie und wir freuen uns auf Ihre Meinung unter 08000 441777. Das ist unsere kostenfreie Nummer. Sie können sich auch über das Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Da gibt es diese Sendung als Videostream und Sie können uns auch über das Kontaktformular dort Mails schicken. Höhere Mehrwertsteuer, Gastronomen vor der Pleite, das ist das Thema dieser Sendung. Der Hintergrund: während der Corona-Pandemie ist die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie von 19% auf 7% gesenkt worden, um Gastwirte etwas von den Auswirkungen der Pandemie zu entlasten. Wegen der Energiekrise und dem Krieg in der Ukraine ist diese Regelung verlängert worden, und zwar bis Ende des Jahres. Aber ab 2024 soll dann wieder der volle Mehrwertsteuersatz, also 19% auf Spaghetti, Schweinebraten oder Sushi im Restaurant, fällig werden. Der Bund sagt, eine Verlängerung der Steuerermäßigung würde ein Loch von 3,4 Milliarden Euro in den Haushalt reißen. Die Wirte allerdings sind von der Aussicht, wieder volle 19% Mehrwertsteuer abführen zu müssen, nicht begeistert.
Ja, wir müssten die Preise bei unserem Speisenangebot anpassen, was natürlich dazu führen kann, dass das eine erhebliche Erhöhung ist. Und ich glaube, dass das für uns hier, da wir einen guten Stammtisch haben mit der Mittagszeit, dass das tragbar wäre. Und ich denke, dass wir eigentlich eine flächendeckende Preisanhebung machen müssten.
Wenn wir die Preise, zum Beispiel eine Pasta, 3 Euro mehr Aufpreis machen, verlieren wir bestimmt 30-40% die Gäste, dass sie es nicht leisten können. Ne?
Wenn ich Lebensmittel zum Mitnehmen mir kaufe bei McDonald's oder sonst irgendwo oder auch bei den Lieferservices, dann zahle ich nur 7%. Also wenn, dann bitteschön für auch zubereitete Speisen einen einheitlichen Mehrwertsteuersatz. Ich wäre dafür, dass er bei 7% bleibt. Aber wenn 19%, dann bitte für alle. Man gräbt der lokalen Gastronomie das Wasser ab, wenn man im Restaurant 19% Mehrwertsteuer auf zubereitete Speisen bezahlen soll. Wir müssen das jetzt dann leider an den Endverbraucher weitergeben. Und ich befürchte, dass die Leute der Gastronomie fernbleiben.
Also, selbst kochen oder mehr fürs Essen gehen bezahlen. Ist der Restaurantbesuch ein kleiner Luxus, den man sich auch dann leistet, wenn etwas teurer wird? Oder ist irgendwann der Punkt erreicht, wo man sagt, ach nein, dann koche ich doch lieber selbst. Sagen Sie uns Ihre Meinung, machen Sie mit, rufen Sie uns an. 08000 441777, das ist unsere kostenfreie Nummer. Oder online unter ndr.de/redezeit. Und wir haben uns Gäste zu diesem Thema eingeladen. Aus Berlin ist uns zugeschaltet Claudia Brözel. Sie ist Professorin für Tourismusökonomie und Marketing an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ebenfalls aus Berlin mit dabei ist Rusbe Karimi. Er ist der Rechtsanwalt des Verbandes Unabhängiger Selbstständiger Reisebüros VUSR. Schönen guten Abend nach Berlin.
Schönen guten Abend, ich grüße Sie.
Und bei uns im Studio ist Michael Konrad. Er ist der Präsident des Branchenverbandes DEHOGA hier in Hamburg. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Und mein Name ist Marius Zekri. Schönen guten Abend. Schauen wir doch aber zuerst mal auf die Lage der Gastronomie. Herr Konrad vom Branchenverband DEHOGA. Wie schlecht geht's denn den Kneipen, Restaurants, Bars, Cafés, Imbissen in Deutschland wirklich?
Es wäre falsch, wenn wir sagen würden, es geht ihnen schlecht. Wir haben umsatzmäßig zum großen Teil, man kann natürlich nie, wenn man für einen Verband spricht, für alle sprechen. Aber im Schnitt denke ich, dass wir umsatzmäßig in vielen Bereichen wieder da vor Corona-Niveau liegen. Nur der Umsatz ist es nicht, denn wir haben erhebliche Kostensteigerungen gehabt. Wir haben im letzten Jahr einen Tarifabschluss von über 30%. Ich glaube, das hat es noch nie gegeben in keiner Branche in der Bundesrepublik Deutschland. Wir kaufen natürlich auch die Lebensmittel sehr viel teurer ein. Das weiß jeder, der im Supermarkt Lebensmittel einkauft. Und die Energiekosten sind erheblich gestiegen. Vielleicht macht sich der ein oder andere Fragen, wieso Energiekosten? Wir haben natürlich nicht nur die Räume zu heizen, wie alle anderen Dienstleister, sondern wir haben natürlich in der Küche und, was ganz besonders teuer ist, weil es sehr aufwendig ist, die Kühlung. Deswegen sind die Energiepreise bei uns ein sehr, sehr hoher Kostenfaktor. Und deswegen könnten die meisten Gastronomen ohne eine Erhöhung der Preise um 12 Prozentpunkte das nicht überleben.
Aber wenn ich mir das jetzt mal angucke, vor der Pandemie, da war ja 19% auf alles oder auf fast alles in der Gastronomie. Hat funktioniert, es sind auch damals schon Läden pleite gegangen, es haben damals auch schon Läden oftmals ihre eigenen Pläne nicht überlebt. Warum ist das jetzt oder warum sollte das jetzt anders sein, wenn man die Mehrwertsteuer wieder auf den normalen Satz erhöht?
Weil die Kostensteigerung eben diese 12%, die wir im Moment bekommen haben, sozusagen als Bonus, mehr als aufgefuttert sind. Wir haben Kostensteigerung von über 20% gehabt, was dazu geführt hat, dass auch jetzt schon Restaurants teurer sind als noch vor 3 Jahren, teurer sein müssen.
Herr Karimi, der Verband der selbstständigen unabhängigen Reisebüros, der ist gegen eine Verlängerung der Sonderregelung. Aber die erste Frage, die sich mir gestellt hat, welche Aktien haben denn die Reisebüros in diesem Thema?
Naja, grundsätzlich gibt es natürlich Ähnlichkeiten der beiden Branchen, auch Überschneidungen, gerade wenn man den inländischen Tourismus sich anschaut. Aber beide Branchen sind natürlich extrem hart von Corona getroffen worden. Beide Branchen sind extrem hart von den Preissteigerungen getroffen worden. Und beide Branchen leiden oder haben oder leiden immer noch unter dem Ukraine-Krieg. Das heißt, die Ähnlichkeiten sind natürlich schon da.
Okay, beide Branchen leiden. Aber die eine Branche sagt, wir hätten gerne eine weiterhin geringere Mehrwertsteuer. Ihr Verband sagt, nö, das finden wir gar nicht toll. Warum?
Ja, weil wir genau diese Pickerei der einzelnen Branchen eigentlich in der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung der Wirtschaftslage in Deutschland für nicht förderlich halten. Also jede Branche hat natürlich sicherlich seine eigenen Bewegchen und jede Branche findet ganz sicher 5 gute Gründe, warum ausgerechnet der eigene Mehrwertsteuersatz auf 7% gesenkt werden soll oder auf bei den Gastronomen bei 7% bleiben soll. Aber das kann es ja nicht sein. Und das bringt, glaube ich, Deutschland insgesamt auch nicht weit.
Schwingt da vielleicht ein kleines bisschen Neid mit, dass die Gastronomie diesen Bonus bekommt und die Reisebüros nicht?
Naja, Neid würde ich dazu nicht sagen, denn wie gesagt, beide Branchen sind ja durchaus miteinander, haben ja durchaus ihre Schnittpunkte miteinander. Deswegen Neid auf keinen Fall. Aber doch Einheitlichkeit beziehungsweise auch Fairness in der gesamtwirtschaftlichen, wirtschaftspolitischen Betrachtung ist sicherlich ein wesentlicher Punkt.
Nun ist dieser Mehrwertsteuerrabatt ja befristet gewesen, ist jetzt verlängert worden. Ist Ihr Verband jetzt eigentlich generell gegen eine Weiterführung dieses Rabattes oder würden Sie sagen, oh Gott, noch ein Jährchen, wen stört's? Oder ist auch das für Sie ein No-Go?
Ein No-Go würde ich jetzt in der Stelle nicht sagen. Es ist ja auch kein Schwerpunkt jetzt unseres Verbandes, die Mehrwertsteuerrichtlinien anderer Branchen zu bestimmen. Das muss man ja auch ganz klar dazu sagen. Nur, wie gesagt, wenn wir uns umhören, bei uns sozusagen, bei den Gastronomen um die Ecke, ist es ja auch gerade nicht so, dass die Anhebung des Mehrwertsteuersatzes nach unserer Wahrnehmung unverzüglich zu einer Pleitewelle führen würde. Und wenn man sich jetzt gerade die Reisebranche anschaut, dann ist der Kundenschwund, der die Reisebranche getroffen hat, denke ich, im Vergleich zur Gastronomie nochmal ein ganzes Deut höher, als wenn man das vergleicht mit den Zahlen von gerade auch vor Corona. Und die Reisebranche hat das dann auch aus eigener Kraft, aber natürlich auch mit einer gewissen wirtschaftlichen Bereinigung geschafft, diese Krise zu überwinden bzw. diese Krise zu meistern. Und jetzt sollte der Fokus ganz klar darauf liegen, auf das Gesamtwirtschaftliche.
Frau Brötze, Sie schauen auf beide Seiten. Was sagen Sie, sollte der Fokus auf dem Gesamtwirtschaftlichen liegen, wie Herr Karimi gerade gesagt hat, oder sollte man der Gastronomie noch weiter unter die Arme greifen mit einem verminderten Mehrwertsteuersatz?
Ja, vielen Dank. Ich kann beide Seiten verstehen, also sowohl die Argumente des DEHOGAS als auch die Seite der Reisebüros. Ich möchte allerdings noch mal so ein wenig die Sichtweise schärfen, dass die Gastronomie und die Hotellerie in keinster Weise vergleichbar ist mit einem Reisebüro. Das Reisebüro ist ein Distributionsweg und die Hotellerie und die Gastronomie sind eigentlich Orte, an denen sich Menschen kulturell treffen. Sie tragen dazu bei, dass meinetwegen die kulturelle Vielfalt an einem Ort, gut, ich lebe in Berlin, ich habe jetzt nicht so viel damit zu kämpfen, dass ich keine Möglichkeit habe, essen zu gehen, aber auch die kulturelle Vielfalt, die wir mit einem Essensangebot, mit einem Übernachtungsangebot in vielleicht kleineren und mittleren Städten schaffen, hat tatsächlich etwas mit unserer, ja, ich würde mal sagen, es ist eine gesellschaftliche Entscheidung in Deutschland, die wir da treffen müssen. Das zum einen und zum zweiten wurde gerade über die Mehrwertsteuer nochmal gesprochen. Da würde ich gerne nochmal sagen, ich habe heute die Zeit nochmal genutzt und habe mit einigen Hoteliers und Gastronomen gesprochen. Interessanterweise ist ja die Mehrwertsteuer eigentlich ein durchlaufender Posten. Aber wie der Kollege vom DEHOGA schon gesagt hat, sind die Preise insgesamt für alles, was in der Hotellerie und Gastronomie sozusagen vorhanden ist, also seien es die Energiekosten, die Arbeitskosten und so weiter, die Lebensmittelkosten, so stark gestiegen, dass sehr viele mittelständisch geprägte Gastronomen und Hoteliers tatsächlich diese Mehrwertsteuer nicht mehr weitergeben.
Also
und das ist der Punkt, an dem viele scheitern. Und ich glaube, das müssen wir nochmal gesondert betrachten.
Also wäre die ermäßigte Mehrwertsteuer auf Speisen Ihrer Ansicht nach tatsächlich die richtige Medizin für die Gastrobranche?
Wenn wir es in einem internationalen Kontext sehen und im Tourismus schauen wir international. Wir schauen jetzt nicht auf den Friseur in unserem Kiez, ja, wovon es in einer Straße 5 gibt, ja, sondern wir schauen tatsächlich in einen internationalen Kontext. Und da müssen wir ganz ehrlich sagen, war das schon vor der Corona-Pandemie ja immer wieder ein Thema, dass die Mehrwertsteuer auf Speisen in Deutschland wesentlich höher ist als in anderen internationalen, also im europäischen Vergleich. Ja.
Herr Konrad, Sie schauen gerade schon.
Ja, vielen Dank für den Hinweis. Es ist tatsächlich so, wenn ich richtig informiert bin, und das bin ich, glaube ich, gibt es in 23 von 27 EU-Ländern den ermäßigten Steuersatz. Die haben nicht immer 19 und 7, das gibt dort andere Steuersätze, aber es gibt in fast allen Ländern einen ermäßigten und einen vollen Steuersatz. Und wie gesagt, in 23 von 27 Ländern haben wir den ermäßigten Steuersatz, was natürlich auch bedeutet, dass alles in unseren Grenzbezirken, Dänemark, Frankreich etc. Liegt, dass wir dort im internationalen Vergleich dann Nachteile haben. Im Übrigen möchte ich meinem geschätzten Kollegen aus dem Tourismus doch fragen, es kann doch eigentlich auch nur im Sinne eines guten Tourismus sein, wenn es ein großes Angebot gibt an guten Restaurants, die überleben. Wenn ich mir, wenn man in südlichere Länder fährt, dort gibt es deutlich mehr. Dort wird auch schlechter bezahlt. Aber allein die Außengastronomie, wenn Sie in Lissabon sitzen oder Sie sitzen in München, all das wollen wir doch erhalten. Und deswegen kann ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehen, warum nun die Reisebranche sich hier etwas sperrt.
Herr Karimi.
Ja, das nehme ich natürlich direkt an, weil ich bezweifle ganz stark, oder wir bezweifeln ganz stark, dass die Subvention bzw. die Senkung der Mehrwertsteuer tatsächlich so 1:1 an die Gäste weitergegeben wird oder wurde in der Vergangenheit, sondern klar, es gab Kostensteigerungen in allen Branchen. Deswegen habe ich auch eingangs gesagt, dass letztendlich jede Branche sicherlich gute Gründe findet für eine Mehrwertsteuersenkung. Jetzt fragt man sich, was ist das Besondere in der Gastronomie und bei den Hoteliers? Und da hat ja Frau Professor Dr. Böse auch vollkommen richtig gesagt, dass das auch einen kulturellen Aspekt hat. Das mag alles sein. Am Ende des Tages sind das aber eben wirtschaftlich denkende Unternehmen. Und wirtschaftlich denkende Unternehmen müssen halt eben auch den Markt bestehen. Und wenn ein Unternehmen in der Gastronomiebranche nicht besteht, weil die Mehrwertsteuer, die zeitweise gesenkt worden ist, jetzt wieder hochgeht auf die 19%, dann meine ich, hat dieses Unternehmen vielleicht nicht Ende dieses Jahr das Problem, sondern vielleicht 2024, 2025. Also das kann es nicht sein. Es gibt meines Erachtens ein wirklich gutes Argument, weil das ein Punkt ist, den die Menschen auf der Straße auch nicht verstehen, nämlich wenn der Bundeskanzler sich öffentlich hinstellt und sagt, der Mehrwertsteuersatz bleibt unbefristet auf 7%. So, und dann kann man natürlich nicht verstehen, warum es jetzt dann wieder die zweite Wende sozusagen gibt und warum auf das Wort des Kanzlers man sich nicht verlassen kann als Unternehmer, das ist äußerst misslich. Aber wenn man sich wirklich nur emotionsfrei die Daten und Fakten anschaut, dann bleiben tatsächlich wenig Gründe übrig. Und weil die Frage auch kam, was hat das mit dem Tourismus zu tun, muss man sich ja auch fragen, ob es wirklich förderlich ist, dass man hier den Eindruck erweckt, dass man in der Gastronomiebranche auf diese Subventionen zwingend angewiesen.
Herr Karimi, ich würde ganz gerne hier einmal ganz kurz einhaken, weil ich glaube, dass der Blick Mehrwertsteuererhöhung ja oder nein einfach an dieser Stelle nicht ganz korrekt ist. Wenn Sie ein Essen am Stehtisch nehmen, sind es 7%, im Porzellangeschirr 19%, ein Essen zum Mitnehmen 7%, in einer Gastronomie mit Sitzmöglichkeiten 19%, Kaffee to go ohne Milch 19%, Kaffee to go mit mehr als 75% 7%. Also ich glaube, das ist das Problem. Wir brauchen einfach hier eine Vereinheitlichung, weil das Ganze sehr, sehr komplex geworden ist. Und wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, dass in der Schweiz ein Mehrwertsteuersatz auf Gastro- und Hotelleistungen von 3,2% ist, dann ist das sehr weit weg von dem, was wir hier diskutieren.
Ja, also es gibt viele Aspekte an diesem Thema, über die wir heute Abend noch reden wollen. Und Sie sind eingeladen mitzureden unter 08000 441777. Das ist unsere kostenfreie Nummer. Oder Sie schauen online vorbei bei uns unter ndr.de/redezeit. Dort können Sie die Sendung im Livestream verfolgen und auch eine Mail schicken. Und ich möchte einen Aspekt rausgreifen, den Herr Karimi gerade gesagt hat. Denn man hört ja immer wieder, dass die Restaurants oder dass viele Restaurants ihre höheren Kosten schon auf den Preis draufgeschlagen haben. Das haben uns auch einige Hörer per Mail geschrieben, die einen ähnlichen Verdacht haben. Herr Konrad, was ist da dran?
Wir haben in den letzten 3 Jahren von bummelig 220.000 Betrieben 36.000 verloren. Die haben nicht aus Spaß aufgegeben, sondern die haben aufgegeben, weil sie nicht mehr konnten. Insofern sind das Vermutungen von Gästen, die festgestellt haben, dass innerhalb der letzten 3 Jahre tatsächlich die Preise gestiegen sind. Aber wir haben Kostensteigerungen, die deutlich höher sind als 12%. Jetzt kann doch jeder durch Addition und Subtraktion feststellen, wenn ich 20% Kostensteigerung habe und nur 12% entlastet worden bin, dass dann immer noch 8% fehlen.
Nun hat Ihr Verband eine Umfrage gemacht und danach würden knapp 96% der Restaurants die Preise erhöhen, wenn die Regierung zum alten, also zum vollen Mehrwertsteuersatz von 19% zurückkehrt. Und zwar im Schnitt um 15,5%. Das wäre also ja so ungefähr die Summe, die bis jetzt quasi hängen bleibt oder so offen ist. Aber ist das jetzt nicht vielleicht doch so ein kleiner Allgemeinplatz? Weil es wird ja eh alles teurer. Und kaum, dass man sich umdreht, ist die Wurst, der Käse, die Urlaubsreise, der Autoreifen, der Kugelschreiber wieder teurer geworden. Warum also nicht auch Restaurantbesuche, die Gastronomie an sich? Weil auch da glaubt man ja nicht, dass es auf einmal günstiger wird oder dass alles so bleibt.
Sie haben gesagt, die Umfrage hat ergeben, dass der überwiegende Anteil der...
Eigentlich alle.
Ja, aber die haben nicht gesagt, jo, das ist uns eigentlich mehr oder weniger egal. Sie haben gesagt, wir müssen erhöhen, weil sonst kommen wir gar nicht mehr zurecht. Und ich finde, das ist ein Unterschied. Und die Frage ist doch, wenn Sie erhöhen, ob Sie das auch durchgesetzt bekommen. Und es ist doch völlig klar, dass da Umsatzeinbußen entstehen. So, und wenn wir jetzt mal sagen, nehmen wir mal an, ein Gastronom kann die Mehrwertsteuer um 6% erhöhen, seine Preise um 6% erhöhen. Dann hat er eine Gewinneinbuße von 6%, die er hinnehmen muss. Denn er muss ja 12% abführen aus dem Bruttopreis. So, das bedeutet, und insofern bin ich auch der Auffassung, ich habe das ja gesehen, dass die Berechnungen des Haushalts das gar nicht berücksichtigen. Das heißt, die Mindereinnahmen, zum Beispiel in Hamburg Gewerbesteuer, wird natürlich zurückgehen, ist doch völlig klar. Wenn die Preise nicht um 12% überall erhöht werden können, unabhängig mal von den Insolvenzen, die vielleicht noch eintreten können. Jeder, der hier was sagt zu einer Zahl, ich habe auch gelesen, so und so viel werden aufgeben müssen. Ich weiß nicht, ob die Leute zu Hause eine Glaskugel haben, in die sie gucken, aber es wird mit Sicherheit auch noch Insolvenzen geben.
Nun hat eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Griff Bürger nämlich, das Ganze sich mal genauer angesehen und berechnet, dass es durchaus mehr als 12.000 Betriebe sind, die von der Pleite bedroht sind. Nämlich, die sagen, ungefähr jeder neunte Gastronomiebetrieb in Deutschland steht vor dem Aus, steht vor der Insolvenz. Das sind 14.000. Und zwar ohne Mehrwertsteuererhöhung. Also ist das nicht vielleicht so eine Art selbstreinigendes Gewitter, wenn jetzt die Mehrwertsteuer erhöht wird und man sagt, okay, dann die Unternehmen, die es nicht schaffen, die schaffen es halt nicht.
Ja, diesen Wirtschaftsdarwinismus kann ich verstehen. Ich kann auch den Ansatz verstehen, dass ich ihn nicht unterstützen kann, ist, glaube ich, auch klar als Vertreter der Gastronomie. Ich möchte aber noch mal einmal kurz eben zu diesem Aspekt.
Ja? Frau Brützel.
Darf ich? Ja, genau. Ich möchte gerne kurz helfen. Also Hotellerie und Gastronomie ist in Deutschland sehr mittelständisch geprägt, also Familienbetriebe und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben tatsächlich an der Stelle nicht nur Personalmangel, wir haben Nachfolgeprobleme und so weiter, plus eben das ganze Thema Corona-Krise, Energiekrise, Lebensmittelpreise werden teurer. Das heißt, es ist eigentlich eine multiple Situation, weil die Mehrwertsteuer an sich ist ja ein durchlaufender Posten. Sollte es sein, ja. Und ich glaube, das ist eigentlich eher das Problem, also das Managementproblem. Wenn Sie sich eine große Hotelkette anschauen, ich habe heute mit zwei gesprochen, dann sagen die natürlich, wir haben ein Revenue Management. Wir nehmen es auf der einen Seite und stecken es auf der anderen Seite rein. Das kann sich ein kleiner Gastronomiebetrieb überhaupt nicht leisten. Und das ist, glaube ich, eher das Problem, dass wir uns überlegen müssen, ob wir diese Kultur erhalten wollen.
Wir haben einen Anrufer in der Leitung, Ingo Eilers aus Schöning. Schönen guten Abend, Herr Eilers. Herr Eilers, Ihre Meinung zum Thema?
Ich habe jetzt die Sendung leider nicht ganz verfolgen können. Ich hatte in Ihrer Telefonzentrale schon Folgendes bemerkt. Gehen wir mal historisch zurück, 20 Jahre, Euro-Umstellung, D-Mark-Euro. Ich will jetzt der Gastronomie mal so einen kleinen Peter zuschieben. Gericht hatte 10 D-Mark gekostet, wäre bei einer Euro-Umstellung, sagen wir mal, einigen wir uns mal auf 5 Euro geblieben. Die meisten, ganz, ganz viele, haben nach oben korrigiert. Oh, sagte das Publikum, ist ja billiger geworden. Sie wissen, worauf ich hinaus will. Gut, das ist Vergangenheit. Zum heutigen Thema, 19% sage ich Folgendes, das ist ein Irrsinn. Warum einigt man sich nicht auf einen runden Satz? Dann weiß jeder Bescheid und dann ist alles gut.
Also 10% auf alles, beispielsweise jetzt mal.
10%.
Oder 15 oder was auch immer. Also Sie sagen Hauptsache ein einheitlicher Satz.
Einheitlich. Dieses Hickhack mit irgendeinem veganen Hirsegebräu bei 7%, bei 19, sorry, und dann ein Milchprodukt wieder mit 7%. Das ist doch Wahnsinn. Was soll der Quatsch? Da verstehe ich die Gastronomie, ja. Aber einen kleinen schwarzen Peter möchte ich den auch mal zuschieben.
Nämlich?
Ja, den ich vorhin erwähnt habe. Dass die es wird immer viel gejammert, aber ja, ich bin selbstständig. Wenn ich keine Aufträge kriege, dann lächeln die Leute mitleidend. Und es passiert auch nichts. Ne?
Also gebe ich das...
Also schon ein bisschen was tun, sagen wir mal so.
Vielen Dank, Herr Eilers. Ich gebe die Frage noch ganz kurz vor den Nachrichten an Claudia Brözel. Also wäre ein einheitlicher Satz des Rätsels Lösung, und zwar ein Satz, der möglicherweise unter dem liegt, den wir jetzt bezahlen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ja vorhin auch schon mal den Ansatz einer Vereinheitlichung. Das ist so ein bisschen auch in Deutschland selbst gemacht, würde ich sagen. Auf der einen Seite internationaler Vergleich, also wir liegen überall zwischen 3% und 10% für Speisen und Getränke. Ich möchte aber noch mal einen anderen Punkt einbringen, überhaupt einen Mehrwertsteuersatz auf Lebensmittel zu erheben, wird in vielen Ländern in Europa diskutiert, dass das eigentlich Ja, es ist eine Konsumsteuer, ja. Und wollen wir Lebensmittel als Konsum betrachten? In der Gastronomie vielleicht anders, als wenn wir es als Rohstoff betrachten. Insofern Vereinheitlichung, finde ich, würde die Spitze aus dieser Diskussion nehmen. Also bin ich sehr dafür.
Ein Ansatz, über den wir gleich nach den Nachrichten noch weiterreden, hier in der Redezeit auf NDR Info. Unser Thema heute: höhere Mehrwertsteuer, Gastronomen vor der Pleite. Sie können sich immer noch an uns wenden. Sie können sich gerne beteiligen. Wir freuen uns auf Ihre Meinung. Rufen Sie uns an 0800441777 oder schauen Sie im Internet vorbei unter ndr.de/redezeit. Dort finden Sie den Videostream zur Sendung und dort finden Sie auch ein Kontaktformular, ob wir das Sie uns Ihre Meinung zukommen lassen können. Und wir reden gleich weiter nach den Nachrichten.
Um 21 Uhr mit Astrid Fietz. Bundeskanzler Scholz will den Streit in der Ampelkoalition über das sogenannte Wachstumschancengesetz schnell beenden. Anders als geplant hatte das Kabinett das Gesetz von Finanzminister Lindner heute nicht verabschiedet. Familienministerin Paus blockierte das Vorhaben. Die Grünen-Politikerin verlangt von Lindner mehr Geld für die Kindergrundsicherung. Auf dem Unternehmertag in Nordrhein-Westfalen äußerte sich Scholz zum weiteren Vorgehen.
Wir beschließen noch in diesem Monat ein Wachstumschancengesetz. Damit bauen wir Bürokratie ab und fördern Investitionen, ganz besonders in Forschung und Entwicklung und in klimafreundliche Produktion. Vor allem aber entlasten wir Unternehmen auf breiter Front. Dazu werden wir zeitlich befristet deutlich bessere Abschreibungsbedingungen schaffen. Das sorgt unmittelbar für höhere Liquidität in Ihren Unternehmen und sendet das Signal, die richtige Zeit zu investieren ist jetzt.
Bundeskanzler Scholz. Die Bundesregierung hat den umstrittenen Plan von Gesundheitsminister Lauterbach gebilligt, die Droge Cannabis zu legalisieren. Demnach wird für Erwachsene der Besitz von 25 Gramm Cannabis und der Eigenanbau von 3 Pflanzen zu Hause erlaubt. Außerdem soll es Vereine geben, wo Mitglieder Cannabis anbauen und die Droge erhalten können. Gesundheitsminister Lauterbach sagte, so solle der Konsum sicherer gemacht und der Schwarzmarkt zurückgedrängt werden. Die russische Raumsonde Luna 25 ist in die Umlaufbahn des Mondes eingetreten. Die Raumfahrtbehörde Roskosmos erklärte, alle Systeme arbeiteten normal. Die Sonde soll mehrere Tage lang 100 Kilometer über der Oberfläche des Erdtrabanten kreisen, bevor sie am 21. August nördlich eines Kraters am Südpol des Mondes landen soll. In Bremerhaven haben die maritimen Tage begonnen. 5 Tage lang können Besucher im Neuen- und Altenhafen Schiffe aus der Nähe erleben. Windjammer, Plattbodenschiffe und Dampfer laden zum Open Ship ein. Mit dabei sind Hingucker wie der Traditionssegler Alexander von Humboldt II. Auf einem Raschoner oder einem Frachtsegler können Interessierte mitfahren. Die Organisatoren rechnen bis Sonntag mit etwa 400.000 Besuchern. Die maritimen Tage sind ein Ableger des Windjammer-Festivals Sail, das alle 5 Jahre in Bremerhaven gefeiert wird. Soweit die Meldungen. Das Wetter in Norddeutschland. Abends fast überall trocken, im südlichen Niedersachsen und in Mecklenburg-Vorpommern noch gewitterige Schauer, 19 bis 24 Grad. Nachts überwiegend trocken, örtlich einige Schauer oder Gewitter, Tiefstwerte 18 bis 10 Grad. Und die weiteren Aussichten. Morgen ist es zumeist trocken, vom Wendland bis nach Vorpommern länger anhaltender Regen möglich, auch größere Auflockerungen, 19 bis 24 Grad. Und am Freitag gebietsweise Regen, an der Nordsee trocken, 19 bis 28 Grad. Das waren die Nachrichten.
NDR Info
Redezeit.
Schönen guten Abend zum zweiten Teil der Redezeit an diesem Mittwoch. Höhere Mehrwertsteuer, Gastronomen vor der Pleite, das ist unser Thema heute. Darüber wollen wir mit Ihnen sprechen. Freuen uns über Ihre Meinung. Sie können uns gerne anrufen, kostenlos unter 08000 4417 77 oder online im Internet unter ndr.de/redezeit. Da gibt's auch einen Video-Livestream. Wenn Sie dieser Tage in ein Restaurant oder in eine Kneipe gehen, dann kann es passieren, dass Sie unter Ihrem Getränk einen Bierdeckel finden, auf dem steht, 7% Mehrwertsteuer auf Speisen müssen bleiben. Seit Corona gilt in der Gastronomie dieser Steuersatz, um die Pandemiefolgen für die Wirte zu mildern, und seit Beginn des Krieges in der Ukraine auch, um die Energiekrise für die Gastronomen erträglicher zu machen. Damit soll es im kommenden Jahr vorbei sein. Dann sollen wieder, wie auf Getränke, 19% auch für Speisen im Restaurant fällig werden. Und dagegen wehrt sich die Branche und fürchtet ein weiteres Kneipensterben. Und was sagen die Gäste?
Man sollte noch mal ein bisschen differenzieren, auf was wie besteuert wird, weil in anderen Ländern Lebensmittel, die irgendwie regional sind, bezuschusst werden.
Wahrscheinlich würde ich auch mehr bezahlen. Es ist ja so. Es ist ja beim Benzin so, es ist beim Essen so, es ist beim Gastronomie so. Man ärgert sich zwar und man möchte es gern ändern und trotzdem möchte ich ja mein Leben irgendwie genießen. Ich weiß nicht, wie das Menschen machen, die einfach noch weniger Einkommen haben.
Es wird ja ständig teurer. Also wir gehen trotzdem hin. Ich habe meine Stammlokale und da gehe ich trotzdem hin, aber es ist, glaube ich, für die Szene, die da bedient wird in meinen Stammlokalen, zu hochpreisig. Das, was die Leute froh macht, sollte nicht zu teuer werden. Also es ist sowieso so vieles, was im Augenblick zu teuer ist.
Auf der einen Seite ist es natürlich gerechter, wenn es wieder so besteuert wird. Auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich für die Gastronomie dann wirklich schwer, weil die Leute gerade wirklich sparen, wenn es jetzt wieder auf den Winter zugeht, Energiekrise und so weiter. Würde ich der Gastronomie wünschen, dass die Leute weiterhin fleißig essen gehen.
Meine Ex-Freundin hat einen Café und ich weiß, wie das im Hintergrund aussieht, auch um die ganzen Kosten, die so ein Laden mit sich bringt. Also insofern, ja, ist die Schmerzgrenze noch ein bisschen nach oben offen, aber irgendwann ist halt auch Schluss. Ich war gestern gerade essen, das ist eine Geschichte, die vor Corona irgendwie 10 Euro gekostet hat, kostet jetzt 16. Irgendwann kommt, glaube ich, der Punkt, wo man selber und auch die Leute dann sagen, okay, dann kaufe ich mir halt was.
Ja. Stimmen von Gästen zum Thema Mehrwertsteuer in der Gastronomie. Wir haben heute Abend auch Experten hier, nämlich Claudia Brözel, Professorin für Tourismusökonomie, Usbi Karimi, Anwalt des Verbandes Unabhängiger Selbstständiger Reisebüros, beide aus Berlin zugeschaltet, und live hier im Studio Michael Konrad, der Präsident des Branchenverbandes DEHOGA in Hamburg. Nun haben wir heute Abend schon viel über das Für und Wider diskutiert in Sachen Mehrwertsteuer, aber lassen Sie uns vielleicht doch mal ganz kurz auf die Frage schauen, wie das überhaupt ist mit der Mehrwertsteuer. Es gibt in Deutschland einen ermäßigten Satz von 7%, der gilt für die meisten Lebensmittel, für Bücher, Straßenbahn- und Busfahrkarten, fürs Museum oder fürs Konzert. Und dann gibt es den normalen Satz von 19%, der gilt für die meisten anderen Waren und Dienstleistungen. Und vor der Pandemie sind die meisten Speisen und Getränke in Restaurants mit 19% besteuert worden. Aktuell gelten für Speisen 7 und für Getränke 19%. Herr Konrad vom Branchenverband DEHOGA, Sie sind von Beruf Ihr Steuerberater, habe ich das so einigermaßen richtig erklärt und zusammengefasst?
Ja, völlig richtig, ja.
Und das hat jetzt ein Weilchen gedauert, das war ein bisschen kompliziert. Blicken Ihre Mitglieder, die Kneipiers, Wirte, Restaurantbesitzer und Inhaber, da noch durch?
Bei zwei Steuersätzen blicken wir durchaus noch durch. Vielleicht darf ich eben zwei Anmerkungen von den Hörern hier aufgreifen. Eine Dame sagte, in anderen Ländern gibt es dann auch noch unterschiedliche Steuersätze für Lebensmittel, ob die regional sind oder wie auch immer. Das wäre nun völlig fatal, wenn wir jetzt auch noch unterscheiden müssen und wenn jeder Gastronom nachweisen muss, ob die Äpfel aus dem, wie heißt das hier, aus dem alten Land kommen oder aus Süddeutschland. Also mit zwei Sätzen kommen wir gut aus. Für Tannenbäume gibt es in Deutschland tatsächlich 4. Aber weitere Unterscheidungen sollten wir auf keinen Fall machen. Das wird viel zu kompliziert. Und ein Hörer sagte eben, die 19% wären gerechter. Entschuldigung, das können wir nun überhaupt nicht nachvollziehen. Ich möchte das einfach wirklich nochmal ausführen. Frau Brözel hatte schon angeführt. Wenn Sie vor einer Pizzeria stehen und Sie sagen, ach, pack mir die doch ein, habe ich einen Pappkarton und vielleicht Plastikgabel, Plastikmesser, dann setze ich mich 20 Meter weiter auf die Parkbank und esse diese warme, zubereitete Pizza, wohlgemerkt keine kalte irgendwie aus dem, die ich noch selber, sondern das ist eine zubereitete Speise. Die esse ich dort und bezahle 7%. Wenn ich mich in die Pizzeria setze, dann gibt es keinen umweltschädlichen Pappdeckel, sondern ich esse vom Teller und der Teller wird hinterher abgewaschen. Und das kostet 12% mehr. Das können Sie eigentlich niemandem wirklich vernünftig erklären.
Um die Mehrwertsteuer geht es auch unserem Hörer Dirk Fahlbusch. Der ist jetzt am Telefon. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Fahlbusch, Ihr Anliegen zum Thema Mehrwertsteuer.
Es geht um Folgendes. Also ich habe jetzt ja nun erfahren, dass auch auf die Getränke die 19% Mehrwertsteuer im Moment schon bleibt. Aber was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, ist halt auch, dass Getränke in Restaurants extrem teuer geworden sind. So bekomme ich zum Beispiel für eine Flasche Bier, die ich jetzt meinetwegen im Laden kaufe, da muss ich im Restaurant mittlerweile das 6- bis 7-fache locker für bezahlen. Und das müsste mir auch mal jemand erklären, wie das im Zuge dieser ganzen Corona-Krise, Preissteigerung und so weiter dazu kommt, dass plötzlich eine so große Differenz da auftaucht.
Wie gut, dass wir einen Experten hier haben.
Anekdote vielleicht auch noch heute. Wir waren eben gerade am Steinhuder Meer. Da gibt es ein Restaurant, was direkt am Wasser liegt. Wir haben dort draußen auf die Speisekarte geschaut und haben dort gesehen, dass Wiener Schnitzel mit Pommes für schlappe 27 Euro, wenn man Soße dazu möchte, nochmal 4 Euro mehr. Wir haben dann unsere Sachen gepackt und sind woanders hingefahren. Also das geht einfach auf keine Kuhhaut mehr.
Ja, die Schnitzelpreise sind ja in Deutschland, wie wir gemerkt haben, in den vergangenen Wochen ein großes Politikum. Aber schauen wir da mal ganz kurz auf die Getränkepreise, Herr Konrad. Denn auf Getränke gilt ja seit jeher ein Mehrwertsteuersatz von 19%. Und man sagt ja immer, eigentlich verdienen die Getränke das Geld in der Gastronomie.
Das ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Getränke einen Großteil des Geldes machen. Das ist so. Wenn der Zuhörer eben von 6- bis 7-fach, dann ist das sicherlich schon viel. Aber es war noch nie so, dass die Preise für Getränke vielleicht beim 2- oder 3-fachen lagen, sondern im Bereich Wein ja, aber bei den Softgetränken, da war das schon immer bei dem 5-fachen. Im Übrigen reden wir jetzt im Moment, ein bisschen am Thema vorbei, denn es geht um die Mehrwertsteuer und das sind jetzt so ein bisschen Themen, wo sich Zuhörer ein bisschen markieren, dass es ohnehin schon teuer ist. Das würde ja unser Anliegen unterstützen, dass Sie sagen, ja, noch teurer darf es nicht werden.
Aber ich würde trotzdem schon ganz gerne wissen, wenn wir jetzt gelernt haben, dass Getränke im Prinzip der große Gewinnbringer in der Gastronomie sind, auf die immer schon 19% Mehrwertsteuer fällig geworden sind, dann müssten doch eigentlich alle Bars jubilieren und sagen, okay, dann haben wir jetzt wieder Waffengleichheit mit den Restaurants, weil wir dann alle wieder 19% zahlen.
Es gibt ja keinen.
Darf ich da vielleicht noch mal ganz kurz einen kleinen Reminder? Also die Mehrwertsteuer ist ja eigentlich eine Konsumsteuer. Ja? Das bedeutet, der Konsum an sich wird besteuert und er geht an Bund, Länder und Gemeinden. Und das zu unterschiedlichen Sätzen. Das bedeutet, die Person, die etwas konsumiert, soll über diese Steuer gesteuert werden. Schön kann man das machen an diesem Kaffeebeispiel, was ich vorhin hatte. Wenn Sie einen schwarzen Kaffee irgendwo trinken, zahlen Sie 7%. Einen Kaffee, ein Cappuccino mit ordentlich viel Milch, da zahlen Sie 19%. Umgekehrt ist es, Entschuldigung. Yeah. Milch an sich soll eigentlich unterstützt werden als Lebensmittel, das eben steuerlich begünstigt ist. Der Kaffee an sich soll aber höher besteuert werden, also mit 19%. Und diese Diskussion finde ich eigentlich total interessant. An welcher Stelle wird was besteuert? Und das Beispiel war ja gerade das von Herrn Konrad, dass wenn ich den Pappkarton nutze, in der Pizzeria die Pizza praktisch mehr kostet, als wenn ich weniger kostet, wenn ich den umweltschädlichen Pappkarton nutze, als wenn ich es in einem Restaurant verzehre, wo der Gastronom gleichzeitig noch die Mitarbeiter bezahlen muss, den Tisch reinigen muss, das Geschirr abwaschen muss und so weiter. Ich glaube, an dieser Stelle sollten wir mal drüber nachdenken, was eben diese Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer eigentlich bedeutet. Sie soll den Konsum steuern. Und im Moment steuert sie den Konsum möglicherweise in eine falsche Richtung.
Herr Karimi, Sie als Anwalt, ist das auch so ein Punkt, mit dem Sie sich öfter mal auseinandersetzen müssen? Sinn und Zweck von Mehrwertsteuer?
Naja, ja und nein. Also letztendlich als Anwalt mit eigener Kanzlei bin ich natürlich auch Unternehmer und bei mir, in meinen Rechnungen ist natürlich die Umsatzsteuer auch enthalten, die schon seit immer bei 19% lag und liegt. Und wir, glaube ich, in der Anwaltsbranche haben auch mal ganz andere Probleme, wenn man sich die gesetzlichen Gebührensätze anschaut, die in den letzten 15 Jahren irgendwie nur einmal angestiegen sind, die auch längst nicht mehr die Realität widerspiegeln. Aber genau das ist jetzt der Punkt. Also ich könnte jetzt auch ein Fass aufmachen, aber ich möchte vielleicht mal eine Frage stellen an Herrn Konrad, weil der Zentralverband der Friseure hat nun auch eine Petition gestartet, dass nämlich aufgrund des geänderten Konsumverhaltens und des sowieso, ja, glaube ich, allgemein bekannten Billiglohnsektors Friseurbetriebe nun dort die Mehrwertsteuer auch gesenkt werden soll auf 7%. Und da komme ich wieder zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Es gibt viele gute Gründe, warum die Umsatzsteuer oder die Mehrwertsteuer gesenkt werden kann. Es gibt gerade auch das, was Sie gesagt haben, Frau Brützel, dass beim Kaffee wirklich alle Dämme bricht, wie dort geregelt wird und was, wann und wo und je nachdem, welcher Milchanteil in dem Kaffeegetränk enthalten ist, dann die Steuer bestimmt. Also natürlich gibt es zahlreiche Stellmöglichkeiten, was man verbessern kann, aber unser Anliegen oder unser Input in dieser Diskussion ist es eben der, das Gesamtwirtschaftliche im Auge zu behalten. Und da hat sich jetzt die Gastronomie oder auch die Hotellerie mit der Mövenpick-Steuerreduzierung damals ist schon negativ, sage ich mal, aufgefallen. Und daher wahrscheinlich auch das insgesamt negative Echo, was wir jetzt von den Zuhörern auch bekommen haben. Obwohl, und da gebe ich Ihnen wieder recht, Herr Konrad, das Echo ist negativ. Gleichwohl würde ja die Mehrwertsteueranpassung oder Rückstellung auf 19% wahrscheinlich zu noch höheren Preisen führen. Das beißt sich natürlich auch, aber das zeigt dann auch wieder diese verquickte Situation.
Herr Konrad.
Ja, ich habe die Kritik an der Gastronomie von unseren Zuhörern, die wenigen, die hier natürlich am Abend zu Wort kommen können, eigentlich nur so verstanden, dass sie sagen, das mit der Mehrwertsteuer, da haben wir gar kein Problem. Das ist eigentlich nicht unser Ding. Die sagen, die Preise sind ohnehin schon zu hoch. Was aber dann wirklich dazu führen würde, dass noch mehr Menschen nicht in die Gastronomie gehen. Zu dieser Geschichte mit müssten dann nicht auch die Friseure oder die sonst, also es gibt, ich könnte jetzt weitere 40 Dienstleister aufzählen. War ja auch, glaube ich, gestern oder heute ein Artikel in der Welt, der das auch aufgegriffen hat. Ich kann zwei Dinge dagegen sagen. Ein Friseur hat natürlich auch Vorleistungen. Vorleistungen sind also solche Leistungen, die der Unternehmer bezieht, damit er seine Leistungen erbringen kann. Das ist beim Friseur, und ich schätze Friseure sehr hoch, tolles Handwerk, aber im Grunde genommen ist es die Miete und es ist eine überschaubare Menge an Mitteln, um die Haare zu stylen. Wir haben, die Gastronomie zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen enorm hohen Personalkostenanteil hat. Energiekosten, wir haben die Räume, das trifft die Friseure genauso, aber die Energiekosten sind bei uns ein sehr, sehr viel höherer Faktor. Und wir müssen Lebensmittel einkaufen. Also das, was der Friseur an Vorleistungen bezieht, ist überhaupt nicht vergleichbar. Insofern vergleichen wir hier wirklich Äpfel mit Birnen.
Kommen wir zurück auf die Gastronomie. Sie haben gerade gesagt, viele der Anrufer bislang hätten kein Problem mit der Steuer, sondern nur mit den Kosten an sich. Ich glaube, bei Christian Plaas aus Kiel ist das ein bisschen anders. Klingt so, als hätten Sie ein Problem mit der Steuer, oder? Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Zickri, und auch schönen guten Abend in die Runde an alle Friseure, Gastronomen und wer sonst noch am Wirtschaftsleben teilnimmt. Ja, also ich habe für mich das Resümee gezogen oder als meine Reaktion ist, ich verweigere, soweit es irgendwo geht, den Konsum an Dienstleistungen, an Nahrungsmitteln, an Benzin, allen möglichen. Ich würde sagen, das ist die Reaktion, die ein Konsument, ein Bürger hier in Deutschland am leichtesten wahrnehmen kann. Einfach zu sagen, pass auf, bis hierher und nicht weiter, 2,50 für eine Kugel Eis am Neuen Wall. Muss ich nicht haben, ich gehe zum nächsten Supermarkt und hole mir einen Liter für 2,50. Das ist natürlich für alle am Wirtschaftsleben teilnehmenden Anbieter von Dienstleistungen und Waren schlimm. Aber das ist die Reaktion, die der Konsument, der Bürger machen kann. Einfach Disziplin wahren und sagen, ich mache das nicht mehr mit. 20% Mehrwertsteuer an den Staat, der ich ja auch bin, ich bin ja auch Nutznießer des Staates, ich verstehe schon den Wirtschaftskreislauf, aber bis hierher und nicht weiter und dann übe ich mich in Askese und mache mein Eis selber und hole es mir halt aus dem Supermarkt. Das tut mir leid für alle Unternehmer, aber das ist das, was ein Konsument als Reaktion machen kann. Und das sollte er auch tun, meine ich.
Herr Plaas, vielen, vielen Dank. Ein anderer Vorschlag, wie man damit umgehen kann, kommt von Tobias Weiß aus Hannover. Der hat uns geschrieben, er würde es viel sinnvoller achten, den Mehrwertsteuersatz auf Grundnahrungsmittel auf 0% zu senken. Davon würden alle profitieren, auch sozial schwache Menschen. Und durch die Ersparnis bei den Grundnahrungsmitteln ist dann sicherlich auch die Preissteigerung durch die Rückführung der Mehrwertsteuer auf die alten Sätze gegeben, sodass Menschen, die ein Restaurant besuchen möchten, nicht wirklich eingeschränkt wären und Menschen, die sich essen gehen, nicht leisten können, eine Ersparnis erzielen würden. Frau Brötze, wäre das ein gerechter Weg? Keine Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, aber wieder der volle Satz auf Speisen in der Gastronomie? Würden die Wirte ja auch von profitieren, weil sie beim Einkauf die Mehrwertsteuer sparen.
Genau. Also ich wollte die ganze Zeit etwas Ordnung in diese Diskussion bringen. Vielen Dank. Weil wir reden über Preissteigerungen insgesamt und unser Thema ist eigentlich die Mehrwertsteuer. Und die Mehrwertsteuer gibt es seit 50 Jahren ungefähr. Und wir haben grundsätzlich in Deutschland auf Lebensmittel einen ermäßigten Steuersatz. Und dieser ermäßigte Steuersatz ist im Moment 7% auf alle Milchprodukte, Grundnahrungsmittel, Obst, Gemüse, Fisch, Getreide, Eier, Backwaren etc. Getränke grundsätzlich 19%. Und ich glaube, wenn wir diesen Betrag, wie ja auch im Moment in dieser Diskussion, auf Null setzen, dann hätten wir insgesamt eine sehr viel gerechtere Diskussion, weil ich glaube, ein Friseur oder ein Reifenhandel oder eine Autowerkstatt ist nicht vergleichbar mit dem, was wir in einer Gastronomie haben. Ja, also das ist einfach ein anderer Punkt. Und wenn wir die Lebensmittelbesteuerung wegnehmen, dann könnten wir insgesamt wieder auf diesen vielleicht gleichbleibenden Steuersatz gehen, der etwas höher ist. Ich möchte aber noch mal diesen Europapunkt bringen. Also innerhalb von Europa.
Da würde ich gerne gleich drauf kommen. Ich würde gerne ganz kurz eine Frage noch stellen und dann sind Sie dran, Herr Konrad, und mit der Rückfrage. Und zwar die Frage, was kostet uns das eigentlich? Also wenn wir jetzt die Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel auf Null setzen, können wir uns das leisten oder wäre das noch teurer als die 3,4 Milliarden, die der Staatshaushalt verlieren würde, wenn die Mehrwertsteuer reduziert bleibt, Frau Brötzel?
Ich habe dazu keine konkreten Zahlen, aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall gerechter. Ja, also weil wir damit nicht nur Restaurantbesucher, sondern eben auch die Menschen, die sich einen Restaurantbesuch nicht leisten können, unterstützen. Und wir unterstützen insgesamt eben unsere kulturelle Vielfalt. Und wie gesagt, also wir haben beispielsweise in der Schweiz einen Steuersatz von 3,6% in der Gastronomie. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und nicht insgesamt über Preissteigerungen reden, sondern einfach nur über diese Konsumsteuer.
Herr Konrad, Sie hatten eine Nachfrage.
Ja, liebe Frau Brütze, ich habe eins nicht ganz verstanden. Lebensmittelsteuersatz 0 oder 1 oder 2 oder 3%. Und für die Gastronomie, da habe ich Sie nicht ganz verstanden, einfach nur inhaltlich. Soll es dann bei den 7% bleiben oder?
Also ich würde mich schon anpassen an das, was mir als Frage gestellt wurde von Herrn Zekri. Wenn wir insgesamt sozusagen deutschlandweit bei Lebensmitteln auf Null gehen würden, würde das sehr vielen Menschen in Deutschland helfen, die eben auch im Supermarkt einkaufen, selbst kochen, vielleicht einmal im Monat essen gehen und dann insgesamt einen Steuersatz, da würde ich jetzt nicht auf 19 gehen, sondern deswegen nochmal mein Europapunkt, da würde ich mich gerne einpendeln wollen auf so einer Zahl zwischen vielleicht 10% und 12%, aber dann für alles und gleichmäßig, ja, und nicht mehr den Cappuccino vom schwarzen Kaffee unterscheiden und so weiter und so fort, sondern einfach sagen, Hospitality, also Hotellerie und Gastro haben den gleichen Steuersatz irgendwo bei 10-12%, aber Lebensmittel ist null. Damit würde aus meiner Sicht ein Ausgleich sehr gut möglich sein.
Wir haben eine Mail bekommen von Jens Daub aus Duisburg. Indirekte Steuern ermöglichen dem Kunden sparsam zu sein. Der Wirt hat seine laufenden Fixkosten. Wenn Sie als Konsument nicht sparsam sein können, bin ich für eine Verlängerung der Ausnahmeregelung. Herr Konrad, ist das ein Hörer, der für Sie im Team DEHOGA spielt?
Ja, unbedingt. Und vielleicht noch mal eben nur zur Klarstellung. Es war vorhin ein bisschen, glaube ich, hier ein Missverständnis, dass wenn man sagt, die Lebensmittel kosten alle oder werden alle Mehrwertsteuer befreit, das ist für den Einkauf beim Gastronomen völlig egal. Der kann, wie hoch der Mehrwertsteuersatz ist, weil die Mehrwertsteuer kriegt er als Vorsteuer wieder. Das nur mal zur Klarstellung aus steuerrechtlicher Sicht.
Also durchlaufender Posten.
Durchlaufender Posten, völlig egal.
Also demnach wäre für die Gastronomie damit gar nichts gewonnen?
Gar nichts. Das wäre nur ein, was heißt nur, das war jetzt nicht despektierlich gemeint, liebe Frau Brösel. Es wäre aber aus DEHOGA-Sicht oder aus Gastronomen-Sicht nur eine, sag ich mal, eine andere Umverteilung. Ich glaube allerdings nicht, dass wir uns das leisten können.
Linke Tasche, rechte Tasche.
Darf ich da noch mal ganz kurz einsetzen?
Moment, jetzt erstmal Herr Karimi und dann Frau Brösel.
Ich wollte Ihnen nicht ins Wort fallen, entschuldigen Sie, Frau Brützel. Nein, der mittelbare Effekt, der Senkung der Mehrwertsteuer auf 0% auf Grundlebensmittel, soweit ich das gesehen habe, ist ja der, dass tatsächlich dann im Schnitt deutlich mehr verfügbares Einkommen in den Familien auch tatsächlich ankommt. Und das führt natürlich dann dazu, dass man eben vielleicht nicht nur einmal im Monat dann essen geht, sondern vielleicht zwei- oder dreimal. Das heißt, das ist natürlich nicht ganz richtig, dass dann gar nichts ankommt bei den Gastronomen oder gar nichts ankommt bei anderen Anbietern von Dienstleistungen. Aber das ist ja der wesentliche Punkt und das ist, glaube ich, auch das, was sich jetzt querbeet durch alle Kommentare und Anrufer jetzt zieht, dass nämlich die gesamtwirtschaftliche Belastung insgesamt gesellschaftlich sehr, sehr hoch ist. Das heißt, der eine sagt dann, gut, die 2,50 €, die gebe ich halt eben aus für mein Eis. Der Zweite, der sagt, nein, das geht einfach nicht, das kann ich mir einfach nicht mehr leisten. Und der Anteil derer, die sich das eben nicht mehr leisten können, der wird insgesamt immer höher. Und da muss man natürlich schauen, wie man da gesamtgesellschaftlich, gesamtwirtschaftlich gegensteuern kann und ob da die richtige Maßnahme ist, einzelne Branchen hervorzuheben. Das ist doch wirklich fraglich. Und weil jetzt der Vergleich vorhin auch noch kam, natürlich, im Friseurbetrieb sind vielleicht die Anschaffungskosten nicht ganz so hoch wie in der Gastronomie. Wenn ich mir die Autowerkstatt anschaue mit den Werkzeugen und so weiter, da gehe ich auch davon aus, dass da auch enorme Anschaffungskosten da sind. Wenn ich mir die Fachkräfte anschaue bei mir in der Kanzlei, auch das sind natürlich Kosten, die getragen werden müssen, unabhängig von der sonstigen Wirtschaftslage.
Und wir haben noch eine Mail bekommen von Thomas Vater aus Hamburg, der bis Corona in der Gastronomie gearbeitet hat. Und sagt, dass es fast schon blanker Hohn sei, dass nun diese Gastronomen, die ihr Personal jahrelang unterbezahlt haben, Überstunden haben schieben lassen und was die Organisation angeht, jegliche Entwicklung verweigert haben, aufschreien und über Existenzen reden, wo sie ihre Angestellten vernachlässigt haben. Ist das ein Punkt, den Herr Vater da hat, Herr Konrad? Und vor allen Dingen, wie sieht's aus mit den Fachkräften? Also ist das ein Grund, warum viele Fachkräfte auch gesagt haben, nö, wir suchen uns was anderes während der Pandemie?
Also es, wie in allen Branchen gab es sicherlich auch bei uns so etwas, was man schwarze Schafe nennt, also die ihre Arbeitnehmer nicht so behandelt und bezahlt haben, wie es sich gehört und so, wie es gesetzlich geregelt ist. Das ist aber mit Sicherheit nicht die Regel, sondern die absolute Ausnahme. Die zweite Frage, warum haben wir, wenn ich das richtig verstanden habe, warum haben wir so viele Arbeitsplätze verloren? dann liegt das auch an einer Regelung, die wir haben, übrigens auch in vielen anderen europäischen Ländern. Das Trinkgeld ist bei uns in Deutschland steuerfrei und der Staat hat zwar dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter Überbrückungsgeld bekommen haben oder je nachdem Kurzarbeitergeld, also einen Teil ihres normalen Gehaltes weiterbezahlt bekommen haben. Aber ein zum Teil großer Teil des Nettoverdienstes von Mitarbeit in der Gastronomie liegt in den Trinkgeldern. Und die gab es in der Corona-Zeit nicht. Das dürfte einer der Hauptgründe gewesen sein. Wir kriegen jetzt Leute wieder zurück in die Gastronomie. Das liegt aber daran, dass es ein viel interessanterer Job ist, als, ich sag mal, bei Amazon Pakete zu packen oder an der Kasse in einem Supermarkt zu stehen. Das ist nun mal ein furchtbar interessanter Beruf. Und deswegen kommen auch, aber es kommen viel zu wenige zurück. Aber das ist ja in allen Branchen das Gleiche.
Aber das ist das große, ist ja auch eines ihrer großen Probleme, oder? Ich meine, die Mehrwertsteuer ist das eine, aber würden mehr Fachkräfte, würde ein höherer Zulauf Ihnen mehr helfen als beispielsweise eine höhere oder eine niedrigere Mehrwertsteuer?
Oh, wie soll ich das miteinander jetzt vergleichen? Also wir brauchen sicherlich beides, nicht? Und wir sprechen aber von Fachkräften. Wir brauchen auch Arbeitskräfte. Ich weiß nicht, wo die Fachkraft im Einzelfall definiert wird. Aber es gibt auch sicherlich Arbeiten, die bei uns gemacht werden müssen, wo man nicht unbedingt eine Fachkraft braucht. Aber auch die fehlen. Es fehlen ja auch Lkw-Fahrer, es fehlen überall Menschen, die arbeiten.
Wir reden gleich weiter über die Mehrwertsteuererhöhung bzw. über die Beibehaltung des Mehrwertsteuerrabatts in der Gastronomie hier in der Redezeit auf NDR Info. Wenn Sie Lust haben, rufen Sie uns an 08000 441777, unsere kostenfreie Nummer, oder online unter ndr.de/redezeit.
NDR Info. Die Nachrichten.
Um 21.30 Uhr mit Astrid Fietz. Geht es nach Bundeskanzler Scholz, soll der Streit in der Koalition schnell beendet werden. Die Regierung werde noch in diesem Monat ein Wachstumschancengesetz beschließen, sagte der SPD-Politiker auf dem Unternehmertag in Nordrhein-Westfalen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Marei Beermann.
Hintergrund des Streits ist das Veto von Familienministerin Paus im Kabinett. Anders als geplant hatte die Regierung das Gesetz von Finanzminister Lindner heute nicht verabschiedet. Das Gesetzespaket mit rund 50 Steuererleichterungen für Firmen soll die ins Stocken geratene Konjunktur ankurbeln. Familienministerin Paus blockierte das Vorhaben in letzter Sekunde, um mehr Geld für die Kindergrundsicherung zugesagt zu bekommen. Der Streit um die Finanzierung der Kindergrundsicherung schwelt schon lange in der Ampelkoalition. Die Bundesregierung will sie noch in dieser Legislaturperiode einführen.
Die Bundesregierung hat die Freigabe von Cannabis zum privaten Gebrauch auf den Weg gebracht. Der Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Lauterbach sieht vor, dass jeder über 18-Jährige bis zu 25 Gramm straffrei besitzen darf. Erlaubt wird zudem, bis zu 3 Hanfpflanzen anzubauen. Ein Bezug ist auch über Cannabis-Clubs möglich. Polizei- und Justizgewerkschaften nannten den Entwurf ein Bürokratiemonster. Auf der Wümme ist ein Kajakfahrer tödlich verunglückt. Laut Polizei war er mit 2 weiteren Paddlern im Bereich eines Wehres zwischen Fischerhude und Ottersberg in starke Strömung geraten. Alle 3 Boote seien gekentert. 2 Sportler konnten sich selbst aus dem Wasser retten. Ein 33-Jähriger tauchte nicht mehr auf. Im Zuge der Suche kamen auch ein Hubschrauber und Taucher zum Einsatz. Der Kajakfahrer konnte jedoch nur noch tot geborgen werden. Die russische Weltraumbehörde meldet einen Erfolg ihrer Mondmission. Die Sonde Luna 25 ist am Mittag in die Umlaufbahn des Mondes eingetreten. Aus Köln, Stefan Lag.
Luna 25 wird nun mehrere Tage lang den Mond umkreisen und nach einem geeigneten Landeplatz suchen, um dann am kommenden Montag in der Nähe des Südpols des Erdtrabanten zu landen. Die vierbeinige Sonde soll dann unter anderem Bodenproben nehmen, das Terrain erkunden und sich auch auf die Suche nach Wasser begeben, das dort in gefrorenem Zustand in großer Menge vorhanden ist. Roskosmos verspricht sich von der Mission auch Erkenntnisse darüber, wie man eine sanfte Landung in schwierigem Terrain durchführen kann.
Das Wetter in Norddeutschland. Abends fast überall trocken, im südlichen Niedersachsen und in Mecklenburg-Vorpommern noch gewittrige Schauer, 19 bis 24 Grad. Nachts überwiegend trocken, örtlich einige Schauer oder Gewitter, Tiefstwerte 18 bis 10 Grad. Und die weiteren Aussichten: morgen zumeist trocken, vom Wendland bis nach Vorpommern Länge anhaltender Regen, auch größere Auflockerungen bei 19 bis 24 Grad. Und am Freitag gebietsweise Regen, an der Nordsee trocken, 19 bis 28 Grad. Und das waren die Nachrichten.
NDR Info. Redezeit.
ndr.de/redezeit, das ist unsere Website, unter der Sie diese Sendung live im Videostream verfolgen und uns Nachrichten per Mail schicken können. Oder Sie rufen uns an, kostenfrei unter 08000441777. Wir reden heute übers Essen bzw. übers Essen gehen, denn alles ist teurer geworden, auch die Preise in den Restaurants und Kneipen. Allerdings, seit Corona dürfen Gastwirte für Speisen nur 7% statt 19% Mehrwertsteuer berechnen. Diese Regel soll zum Jahresende auslaufen und das finden die einen gut, die anderen dagegen nicht. Die Wirte zum Beispiel. Und darum heißt das Thema unserer Sendung Höhere Mehrwertsteuer, Gastronomen vor der Pleite. Darüber sprechen wir mit Claudia Brötze, Professorin für Tourismusökonomie, Usbek Harimi, Anwalt des Verbandes Unabhängiger Selbstständiger Reisebüros und Michael Konrad, Präsident des Branchenverbandes DEHOGA hier in Hamburg. Und natürlich reden wir auch mit Ihnen, wenn Sie uns anrufen, 08000441777 oder Sie schicken uns Mails. Wir haben eine Mail bekommen von Barbara Füsting aus Göttingen. Wenn geklagt wird, dass nun einige Restaurants aufgrund der wieder erhöhten Mehrwertsteuer aufgeben müssten, dann frage ich mich, ob es nicht ohnehin zu viele Restaurants gibt und hier eine gewisse Marktbereinigung am Ende für etliche Gastronomen sogar ein Gewinn wäre, weil sich dann mehr Gäste auf eine kleinere Anzahl von Betrieben konzentrieren würde. Herr Karimi, Sie haben ja im Vorgespräch sowas Ähnliches gesagt. Würden Sie das begrüßen? Herr Karimi? Da ist er weg.
Mein Mikrofon noch auf stumm gestellt.
Ach so.
Nein, also begrüßen, was heißt begrüßen? Denn eine Marktbereinigung ist natürlich immer mit persönlichen Schicksalen verbunden. Das ist ganz klar und das hat man nie zu begrüßen. Aber genauso treffen diese Schicksale natürlich branchenweit auf verschiedene Unternehmen und Unternehmerinnen zu. Und deswegen stellt sich ja unser Verband auf den Standpunkt zu sagen, es gibt ja gar keinen Grund, hier eine einzelne Branche herauszupicken und für diese einzelne Branche besondere Regelungen aufrechtzuerhalten. Dass diese Regelungen über Corona, wegen dem Ukraine-Krieg jetzt zeitweise eingeführt worden sind, ist ja in Ordnung. Es war aber von Anfang an so geplant, dass das nur eine temporäre Maßnahme ist und diese temporäre Maßnahme wird halt dann jetzt zum Jahresende beendet.
Nun hört man ja immer wieder, dass Unternehmen oder Restaurants, die pleite gehen oder die zumachen müssen, auch ohne die Mehrwertsteuer schon oftmals ein ernsthaftes wirtschaftliches Problem haben. Ist das eine Erfahrung, die Sie auch mit Ihren Mitgliedern machen, Herr Konrad?
Ja, das ist halt so. Das ist eine Branche, in der sich das, auch das müssen wir zugeben, Menschen wagen, die vielleicht nicht immer die Voraussetzungen mitbringen, um ein Restaurant dauerhaft zu führen. Ich will nur mal eben kurz mit der Marktbereinigung, Herr Karimi, vielen Dank, dass Sie das auch so gesagt haben. Es kann natürlich niemand, ich sag mal, sich wünschen, dass Betriebe verschwinden, weil damit Schicksale verbunden sind. Aber es lässt sich vielleicht leicht sagen, in Großstädten wie Berlin oder Hamburg oder München, wo wir sagen, na, in der Straße, ob der eine da nur noch seine Speisen anbietet oder nicht. Aber im ländlichen Raum verschwinden immer mehr Gasthöfe, also diese typischen Gasthöfe, in denen sich die Bürger treffen. Das ist ja auch ein Treffpunkt, das ist nicht nur Essenaufnahme. Frau Brütze, Sie haben das so nett gesagt, Restaurants sind auch ein Stück Kultur. Die Essenaufnahme ist nur ein Teil davon und deswegen würde ich sehr schade finden, wenn wir hier eine Marktbereinigung im ländlichen Raum kriegen.
Wir haben Thomas Beißer aus Osterholz-Scharmbeck am Telefon, der kennt sich in einem Restaurant im ländlichen Raum aus. Schönen guten Abend, Herr Beißer.
Schönen guten Abend.
Können Sie das unterschreiben, was Herr Konrad gerade gesagt hat?
Ja, klar. Wir haben einen Betrieb im ländlichen Raum, Osterholz-Scharmbeck. Ich würde uns als etwas größeren Betrieb bezeichnen, der gut aufgestellt ist. Aber man muss trotzdem sagen, es sind zwei extrem harte Corona-Jahre gewesen. wir haben darin die festen Mitarbeiter gehalten, haben dafür Verluste, sogar Kredit finanziert. Es sind jetzt die Reserven weg. Wir müssen die Überbrückungskredite zurückzahlen.
Und wäre das mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 19% für Sie nicht möglich?
In der Gastronomie verdienen wir 3-5% des Umsatzes. Ist das, was am Ende unterm Strich überbleibt. Wenn Sie jetzt nur gerade so es hinkriegen die letzten Jahre und es kommen jetzt die 12% auf die Speisen, die in der Gaststätte im ländlichen Raum einen höheren Anteil haben. Obendrauf geht es nur durch Preiserhöhungen um 10-15%. Das kann man machen, aber es ist im preissensiblen Markt, die der ländliche Raum ausmacht, hochriskant. Es werden dann Leute ihre Öffnungszeiten reduzieren. Sie werden andere Konsequenzen machen müssen. Ich befürchte, dass einige das nicht durchhalten.
Aber ist die Konkurrenz im ländlichen Raum immer noch so groß, dass man preissensibel sein muss? Oder ist man da als...
Die Gäste sind es. Wir müssen einfach sagen, ja, es wird Gäste geben, die können es sich leisten und die machen das mit und andere nicht. Und wenn Sie halt ein Klientel, ein Gästeklientel haben, das eine Mixtur aus preissensiblen und anderen Gästen hat, dann müssen Sie entsprechend Konsequenzen haben. Es ist nicht mehr viel Reserve da.
Vielen Dank, Herr Beise. Und jetzt haben wir Werner Breyer am Telefon. Der hat uns vorhin auch schon kurz gemailt und geschrieben, dass er nicht an eine Pleitewelle glaubt. Schönen guten Abend, Herr Breyer.
Ja, guten Abend, Herr Zikri und in die Runde. Genau, also ich glaube nicht dran. Danach würde ich mal so ein Problem ansprechen, was mit einer Pleite ja zusammenhängt. Weil mir das aufgefallen ist, dass ein ganz wesentliches Problem einer Pleite in der Sendung noch nicht diskutiert worden ist. Das ist die Arbeitslosigkeit. Ne? Das vorrangige Problem von Betriebsschließungen ist doch normalerweise der Verlust von Arbeitsplätzen. Ja, was dann auch beklagt wird. Wie ist es jetzt aber hier? Die Branche beklagt doch, wie andere auch, einen Fachkräftemangel. Also ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, dass die Arbeitskräfte kein Problem haben werden, bei anderen Betrieben oder auch branchenfremd unterzukommen. Ja, wir hätten sogar einen positiven Effekt, da der Fachkräftemangel etwas abgebaut würde. Wie wird denn das gesehen?
Herr Konrad.
Genauso wie Sie sagen. Sind Sie wahrscheinlich überrascht. Bis jetzt hat noch niemand vorgetragen hier und wir auch nicht, dass hier Arbeitsplätze verloren gehen, weil das ist natürlich etwas, was auch wieder eigentlich deckungsgleich ist mit dieser Marktbereinigung. Ob das nun genau aufgeht, kann keiner von uns sagen. Aber vom Prinzip her haben Sie völlig recht. Kann ich nicht widersprechen. Möchte ich auch nicht.
Schauen wir noch mal ganz kurz auf die Frage der Kosten. Weil die Bundesregierung sagt, wenn die Mehrwertsteuer Ermäßigung in der Gastronomie bleibt, sind das 3,4 Milliarden, die im Haushalt fehlen. Frau Brözel, das ist auf der einen Seite. Wäre das schlimmer, als wenn dem Staat durch die Pleite von zahlreichen Gastronomiebetrieben Steuereinnahmen entgehen und er auch noch mehr Sozialleistungen für das Personal, das dann seine Arbeit verliert, zahlen muss?
Das ist jetzt die Glaskugel. Danke für diese Frage. Gerade sieht es ja so aus in unserer Diskussion, dass, und das ist ja auch die Erfahrung aus Corona, dass viele Arbeitskräfte die Hotellerie und Gastronomie verlassen haben und an anderen Stellen untergekommen sind. Das sind meistens sehr stresserprobte Menschen, die an vielen Stellen sehr gut weitere Arbeit finden, weil sie einfach sehr vielfältig sind, weil sie mit Menschen umgehen können, weil sie ad hoc reagieren können. Ich glaube, wer in der Gastro gelernt hat, wer in der Gastro gearbeitet hat, ist an vielen Stellen einsetzbar. Da haben wir nicht unbedingt das Problem, dass diese Leute auf dem Arbeitsmarkt nicht einsetzbar sind. Eine ganz andere Frage, die ich die ganze Zeit eigentlich nochmal an Herrn Konrad stellen wollte, war, dass er vorhin das Thema Vorsteuerabzug gebracht hat. Aber grundsätzlich ist ja die Mehrwertsteuer auch ein durchlaufender Posten. Das bedeutet,
also das muss man vielleicht nochmal ganz kurz erklären. Vorsteuer ist im Prinzip das, was der Unternehmer zahlt, wenn er was einkauft, beziehungsweise was er mit dem Finanzamt wieder abrechnen kann, was er gegen die Mehrwertsteuer gegenrechnen kann. Habe ich das jetzt so richtig erklärt? Nur, dass alle, also, die nicht ja, in den Untiefen des Mehrwertsteuerrechts sind, das verstehen.
Also vielleicht mal ganz grundsätzlich, das heißt genau. Umsatzsteuer, volkstümlich spricht man immer von Mehrwertsteuer, nur damit das auch vielleicht mal ganz klar ist. Es gibt keine genau. Mehrwertsteuer, es gibt ein Umsatzsteuergesetz. Aber das ist jetzt, soll jetzt nicht zu akademisch werden. Okay. Ich habe nur gesagt, dass es für den Unternehmer, der ein Endprodukt abliefert, und das ist ein Restaurant, genau wie der Fahrradhändler, der liefert das Fahrrad aus und wir liefern Lebensmittel aus oder eine Dienstleistung. Dass es für den vollkommen egal ist, wie hoch die Umsatzsteuer ist auf die Vorleistungen. Nur da ist es ein durchlaufender Posten, Frau Brösel. Für den Gastronomen ist die Umsatzsteuer, die er abführt, kein durchlaufender Posten. Das wäre schön. Das ist ein Kostenfaktor.
Augenblick. Ja. Nur, dass wir uns jetzt hier richtig verstehen, Sie sind der Steuerberater, nicht ich. Aber dass wir das nochmal geklärt haben, also wenn ich als Endkonsument eine Steuer bezahle, die Mehrwertsteuer heißt, nennen wir sie Umsatzsteuer, wie auch immer, wir meinen dasselbe, also die Steuer, die entsteht durch einen Mehrwert, der generiert wird, dann zahle ich die an zum Beispiel den Gastronomen.
Ja.
Der Gastronom führt sie ans Finanzamt ab.
Ja.
Das heißt, also für ihn sind es sozusagen keine Kosten in dem Sinne, sondern ich, für mich als Endkunden sind es Kosten. Und der Gastronom kann die Vorleistung, also das war ja vorhin unser Punkt, wenn die Mehrwertsteuer auf die Lebensmittel praktisch null ist, war Ihr Argument, das erleichtert für den Gastronomen nicht.
So ist es.
Da kann ich Ihnen folgen, es würde aber insgesamt die Preissituation, also die Mischkalkulation verändern.
Also betriebswirtschaftlich spricht man bei der Umsatzsteuer nicht von Kosten, aber ein Gastronom, der einen Preis kalkuliert für einen, Sie haben es vorhin, glaube ich, gesagt, Wiener Schnitzel oder einer der Zuhörer, Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln, für den ist das, wenn er sagt, ich komme jetzt auf 32 Euro und dann ist diese, alles, was er bezahlen muss an andere, sind für ihn letztlich betriebswirtschaftlich Kosten und dazu gehört auch die Umsatzsteuer.
Wir haben Rainer Heck aus Hamburg am Telefon. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Hallo, Grüße in die Runde. Also, ich bin Fahrradhändler hier in Hamburg und bei uns sind natürlich auch alle Sachen sehr viel teurer geworden, also der Einkauf. Ne? Und ich muss natürlich, ja, wie gesagt, das hat die Dame ja auch schon gesagt, das ist ein durchlaufender Posten, meine Umsatzsteuer, Vorsteuer. Wie meine Idee wäre, das kann man doch ein bisschen mal aufteilen. Ich meine, letztendlich zahlt der Endverbraucher ja immer die Mehrwertsteuer.
Ja, ja.
Wenn jetzt meine Steuer, meine Umsatz, meine Vorsteuer ein bisschen weniger wäre, sag ich mal 8%.
Ist völlig egal. Dann, Ihre Vorsteuer.
Ja, aber dann hab ich doch,
die, und wenn Sie. Wenn Sie Ihr Fahrrad einkaufen würden mit 40% Umsatzsteuer, also Sie kaufen Fahrrad ein für 100 und 40 obendrauf, dann kriegen Sie diese 40 vom Finanzamt wieder. Und jetzt verkaufen Sie das Fahrrad für 200 und erst dann müssen Sie kalkulieren, weil dann ist es nicht mehr durchlaufender Posten, dann müssen Sie diese Mehrwertsteuer obendrauf oder diese Umsatzsteuer obendrauf kalkulieren. So funktioniert
das. Ja, aber es ist ja schon, ich zahle ja, also der Kunde zahlt im Prinzip den Mehrwert. Das
hat nur den Mehrwert.
Nur den Mehrwert,
genau, ja. Was ich daran verdiene. Und das kriege ich ja praktisch vom Kunden.
Ja.
Im Grunde genommen zahle ich das ja eigentlich gar nicht so. Ne?
Aber wir wollen,
teurer geworden.
Ja, wir wollen jetzt aber noch ganz kurz...
Ja, bitte?
Wir wollen jetzt noch mal ganz kurz zurückkommen auf die Gastronomie und nicht auf Fahrräder. Weil es geht heute Abend um die Frage Gastronomie vor der Pleite wegen der höheren Mehrwertsteuer. Sie können uns nach wie vor anrufen 08000 441777 oder schauen Sie online unter ndr.de/redezeit. Es ist ja jetzt schon ein paar Mal zur Sprache gekommen, dass in den meisten anderen EU-Ländern schon es eine ermäßigte Mehrwertsteuer für die Gastronomie gibt und zwar ein relativ, so eine Art, kann man sagen, Flat Tax, also irgendwie eine Steuer für alles. Aber kann es wirklich ein Argument sein, dass man nach Europa guckt, dass man in die Nachbarstaaten guckt? Weil beispielsweise Italien hat niedrige Sozialhilfesätze als wir, in Frankreich, in Schweden, in Dänemark zahlt man mehr, wenn man rast. Also jedes Land kalkuliert seinen Haushalt anders. Also ist da irgendwie der Blick nach außen in die EU, in andere Staaten der richtige? Sollte man nicht vielmehr nach innen gucken, Frau Brözel?
Danke. Ich finde die Frage interessant, aber ich glaube, es ist doch ein Unterschied, ob wir uns über Autofahren unterhalten und Strafzettel für zu schnell fahren oder eben Steuern sind ein Steuerungsinstrument, wie wir uns kulturell aufstellen wollen. Und eine vielfältige Gastronomie ist aus meiner Sicht ein kultureller Aspekt, den wir unterstützen wollen. Und ob ich jetzt die Sozialleistungen, also ich jetzt zum Beispiel als Sozialleistungsempfänger in Deutschland mit Italien vergleiche, ich glaube nicht, dass das Sinn macht, ja, weil die Lebenshaltungskosten in Italien anders sind. Aber wenn diese Mehrwertsteuerfrage ist natürlich eine Steuerungsfrage, die eine kulturelle Vielfalt betrifft, die wir ja im Tourismus tatsächlich leben wollen.
Nun ist es ja so, dass in der Mehrwertsteuerfrage eigentlich noch gar nichts entschieden ist. Es gibt politische Äußerungen, jede Partei hat dazu ihre eigene Meinung. Aber eine Entscheidung, so heißt es aus Berlin, die wird es wohl erst im November geben. Dann kommt die Steuerschätzung und dann kann Finanzminister Lindner sagen, ach ja, die 3,4 Milliarden für den Mehrwertsteuerrabatt für die Gastronomie, die haben wir noch oder die haben wir halt nicht. Herr Konrad, da könnten Ihnen böse Zungen jetzt ja Aktionismus unterstellen, weil Sie mitten im Sommer schon die ganz große Kampagne fahren mit Bierdeckeln, 7% auf Speisen muss bleiben, mit T-Shirts, mit Postern. Warum schon so früh die Pferde scheu machen, wenn man eigentlich ja erst gegen Ende des Jahres weiß, was daraus wird?
Ich möchte es nicht Pferdescheu machen nennen, sondern einfach aufklären. Und zwar, wir sehen, dass wir auch die Unterstützung von unseren Gästen haben wollen, die sagen, das machen wir nicht mit. Wir werden wenn ihr um 12% erhöhen müsst, weil ihr sonst nicht zurechtkommt, wir möchten, dass sich auch die, nicht nur die Gastronomen zu Wort melden, sondern auch die Gäste zu Wort melden. Und ich finde das nicht in Ordnung, wenn man sagt, das ist Pferdescheu machen, nur wenn man rechtzeitig seine Stimme erhebt.
Naja, gut, aber wie gesagt, eine Entscheidung kommt ja erst im November. Ist Ihnen das zu knapp?
Ja, dann das wird dann eine ganz kurze Geschichte werden. Das kennen wir. Das abgesehen davon, dass ich glaube ohnehin, das ist so ein bisschen Kuhhandel. Sie sehen das im Moment, dass diese Ampelkoalition sich ja ständig gegenseitig ausbremst. Der eine sagt Hü, der andere sagt Hott. Und es wird nachher darum auch natürlich gehen, dass einer sagt, ja, wenn wir das mit der Mehrwertsteuer machen, dann wollen wir aber das und das haben, dann wollen wir mehr Kindergeld oder was auch immer was ist. Nehmen Sie das mit dem Kindergeld jetzt nicht wörtlich, aber das ist doch im Haushalt immer so, dass die Interessen gegeneinander ausspielen. Und wir möchten eben an dieser Stelle deutlich machen, dass diese 12% ob das 3,4 Milliarden sind, wissen wir ohnehin nicht. Das weiß keiner ganz genau. Das ist eine Schätzung.
Herr Karimi, Sie sind ja als Anwalt eines Branchenverbandes in Berlin, sicher auch in Lobbykreisen unterwegs. Wie schätzen Sie das ein? Glauben Sie, dass der Mehrwertsteuerrabatt bleibt oder glauben Sie, dass die Bundesregierung da auf ihrem Kurs bleibt und sagt, nö, 19% ab 1. Januar?
Ja, jetzt wurde die Glaskugel an mich über Kanier übergeben. Das lässt sich, glaube ich, ganz schwer einschätzen. Wenn man sich die Aussagen von Herrn Lindner anschaut, aktuell hat man eher das Gefühl, dass er erstmal die Wahlen quasi umschiffen möchte, um danach im Herbstende dann zu veröffentlichen, dass es bei der Erhöhung oder Wiederangleichung der Mehrwertsteuer bleibt. Aber das lässt sich, glaube ich, unmöglich jetzt von außen vorhersehen. Aber was aus meiner Sicht immer noch unverständlich ist und was auch die heutige Diskussion nicht wirklich aufgeklärt hat, ist wirklich der Punkt, Corona war hart, Corona war aber für viele Branchen extrem hart. Was ist jetzt der wirklich triftige Unterschied auch in der Gastronomiebranche, der es eben rechtfertigt, einen Steuersatz, der über Jahrzehnte hinweg gleich geblieben ist, jetzt dauerhaft quasi wieder zu senken und dann auch wirklich im Vergleich zu anderen Branchen, das ist immer noch nicht wirklich deutlich geworden.
Herr Konrad, wollen Sie es nochmal probieren?
Es gibt einen riesen Unterschied und ich verstehe gar nicht, warum der immer noch nicht klar geworden ist. Wir liefern Lebensmittel, die sind zubereitet, die sind warm. Und dafür, dass wir noch einen Teller hinstellen, ist der Steuersatz 12% höher, als wenn Sie den gleichen Lebensmittel mitnehmen und vor der Tür verzehren. Das kann man nicht erklären. Und Sie können das...
Da bin ich, Da bin ich ganz bei Ihnen, aber da würde ich den alten Beamtenspruch rausholen. Das war schon immer so, ja, das bleibt jetzt so.
Ja, Entschuldigung, Herr Karimi, da muss ich Ihnen jetzt allerdings wirklich sagen, das ist wirklich, Entschuldigung, wirklich, das ist, wir können gerne mal zusammen Bier trinken gehen, aber das finde ich ein bisschen platt zu sagen, das war schon immer so und deswegen muss es so bleiben. Es war nämlich nicht immer so. Es gab vor 20 Jahren, oder Sie sprechen von vor 50 Jahren, gab es eben nicht diese Masse an To-Go-Lebensmitteln. Und heute kriegen Sie das im Supermarkt. Und wenn Sie, ich habe mein Büro auch in der City von Hamburg, wenn ich sehe, wie viele junge Leute sich dort mittags was To-Go holen und dann vielleicht noch mal ein bisschen warm machen in der Mikrowelle, aber eigentlich kriegen Sie es auch heiß genug mit. Also das stimmt nicht, dieser Vergleich. Früher gab es nicht so viel To-Go-Lebensmittel.
Jetzt noch mal die Frage an Herrn Karimi und Frau Brötze. Wie gesagt, vor November wird's keine Entscheidung zu dem Thema geben. Was raten Sie der Gastronomie? Abwarten und Tee mit 19% Mehrwertsteuer trinken? Frau Brötze.
Also ja, danke. Ich würde sagen, die DEHOGA und Lobbyverbände sollten sich weiterhin dafür einsetzen, eher im internationalen Vergleich zu bleiben. Ich sehe die Mehrwertsteuer in einem Bereich von 10-12%, wie gesagt, nicht unbedingt als Wirtschaftshilfe, wie Herr Karimi gesagt hat, sondern ich sehe es eigentlich eher als ein angemessenes Steuerungsinstrument. Also eine Steuer ist immer ein Steuerungsinstrument. Insofern würde ich sagen, das wäre ein angemessenes Steuerungsinstrument. 7% ist vielleicht tatsächlich eine Hilfe, wie Herr Karimi sagt. Ich sehe eine Steuer nicht unbedingt als Wirtschaftszuwendung, aber das ist vielleicht ein Detail für ein Bier. Und 19% ist mit Sicherheit zu viel. Also da würde ich mich ansiedeln und würde sagen, vielleicht sollte man für eine Kompromisslösung kämpfen, die irgendwo bei 10% liegt, um es eben auch im internationalen Vergleich angemessen zu machen.
Also was Sie im Prinzip vorschlagen, ist, dass man sich jetzt nicht an diesem Punkt 7% auf Speisen in der Gastronomie festhalten sollte, sondern dass man vielleicht gleich das komplette Mehrwertsteuersystem auf den Prüfstand stellt und vielleicht auch neu aufstellt.
Nein, ich glaube, Frau Brützel hat gemeint, wirklich für die Gastronomie statt der 19% Diskussion zu sagen, einigt euch auf 10%. Habe ich Sie richtig verstanden, Frau Brützel?
Ja, also mein Punkt war tatsächlich diese ganze hier 19, hier 7, hier Split, hier eine Zeitlösung. Also, dass man einfach sagt, Hotellerie, Gastronomie bleibt irgendwo bei 10-12%. Wir gehen weg von 7, von 19 und so weiter. Also es gibt eine einheitliche Lösung für alle Leistungen, die in diesem Bereich Hospitality anfallen. Ja.
Vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, okay, der Mehrwertsteuerrabatt, wir wissen nicht, ob er kommt, ob er bleibt oder ob er geht. Aber die Branche, sagt Michael Konrad von der DEHOGA, vom Hotel- und Gaststättenverband hier in Hamburg, braucht mehr Geld oder braucht irgendwie eine Möglichkeit, die Kosten, die gestiegen sind, in irgendeiner Form abzuwettern. Gibt es da Alternativen, Herr Konrad? Fällt Ihnen irgendwas ein, wie man ansonsten noch der Branche helfen könnte, ohne Mehrwertsteuerrabatt?
Ja, kommen Sie zu uns und verzehren Sie viel. Läuft dann wieder auf direkte Subventionen hinaus. Und die Festlegung des Mehrwertsteuersatzes 7, 10, 19%, das ist genau wie Frau Brötze sagt, ein vernünftiges Steuerungsinstrument. Wir möchten keine direkten Subventionen, abgesehen davon, dass Europa das auch gar nicht zulassen würde.
Herr Karimi, haben Sie einen Vorschlag, wie man der Gastronomie oder vielleicht der Gesamtwirtschaft, weil das war ja Ihr Blick, ein bisschen unter die Arme greifen könnte?
Naja, also ich denke, Sie haben vollkommen recht in der Runde. Es ist ein Steuerungsinstrument und da finde ich die Idee der Steuerung wesentlich sympathischer, hier die Grundlebensmittel auf Null zu senken, was ja mittelbar dazu führt, dass mehr Geld in den Taschen der einzelnen Menschen ist, was wiederum mittelbar dazu führt, dass auch mehr Geld ist zum Ausgeben. Und damit ist, glaube ich, gesellschaftlich eine weitaus fairere Lösung getroffen. Zum einen und zum anderen, weil es gerade als Argument kam mit dem To-Go-Geschäft. Da ist natürlich kein Unternehmer ist daran gehindert, sich dem To-Go-Geschäft anzuschließen und auch da die entsprechenden Umsätze zu generieren, dass das dann im Einzelfall dazu sorgt, dass man die Pizza auf der Parkbank verzehrt. ist natürlich in diesem einen Beispiel plastisch sehr misslich, aber ob das jetzt wirklich den ganz großen Unterschied ausmacht, das bezweifle ich dann noch.
Herr Konrad schüttelt schon wieder mit dem Kopf.
Ja, weil das, wenn wir das Kultur nennen, diese To-Go-Geschichte, dann ist das eine Auffassung, die Sie vertreten können, Herr Karimi. Ich kann mich dem nicht anschließen.
Okay, aber wir haben heute Abend gesprochen über die höhere Mehrwertsteuer in der Gastronomie, die möglicherweise kommt auf Speisen ab dem 1. Januar 2024. Mit dabei waren Rosbe Karimi, der Rechtsanwalt des Verbands Selbstständiger Unabhängiger Reisebüros, nee, umgekehrt, Verband Unabhängiger Selbstständiger Reisebüros, das habe ich richtig gesagt, oder?
Absolut, ja.
Herr Karimi, vielen, vielen Dank, dass Sie aus Berlin dabei waren. Vielen, vielen Dank auch an Claudia Brötze. Sie ist Professorin für Tourismus, Ökonomie und Marketing an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Danke. Und danke für die Einladung.
Und bei uns hier im Studio war Michael Konrad, der Präsident des DEHOGA in Hamburg, des Branchenverbandes. Und auch Ihnen vielen Dank, dass Sie Zeit hatten.
Vielen Dank für die Einladung.
Und danke natürlich auch an Sie zu Hause am Radio oder im Livestream unter ndr.de/redezeit. Auch morgen gibt es eine Redezeit und zwar dann ab 21 Uhr. Unser Thema dann: überlastete Notfallambulanzen, hilft eine Gebühr. Sie können wie immer morgen ab 19.30 Uhr schon anrufen und ab sofort können Sie sich auch im Internet beteiligen. Wie gesagt, ndr.de/redezeit, das ist die Adresse. An dieser Stelle geht es gleich weiter mit Henrik Lückhoff und der ARD-Infonacht. Mein Name ist Marius Zekri. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.